Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Jawohl, da bin ich. Ich freue mich sehr über unsere halbe Stunde, die wir jetzt gleich haben. Und ich freue mich, dass ihr bei mir seid. Es gibt eine Menge, was ich für euch habe. Ich habe einen fantastischen Gast in dieser Woche. Das ist der Psychologe Lukas Klaschinski. Der hat ein Buch geschrieben, in dem geht es ums Fühlen. Und wenn wir mal so ganz ehrlich sind, dann müssen wir feststellen, dass das Fühlen und die Gefühle nicht immer unsere höchste Priorität haben und auch nicht immer zu unseren Glanzleistungen gehört. Also manche Leute haben regelrecht Angst, irgendwas zu fühlen. Vielleicht aus Angst, verletzt zu werden, vielleicht aus Angst, sich zu öffnen und vielleicht aber auch einfach deswegen, weil sie es nie gelernt haben, weil sie es nie vorgelebt bekommen haben. Ich spreche darüber gleich mit Lukas Klaschinski und das ist ein wirklich tolles Gespräch werden wird, daran habe ich absolut keinen Zweifel. Ich habe Post von Martina an eine Frau, die ich immer schon großartig fand. Ich habe ein tolles Buch der Woche, ich habe einen Fernsehtipp und ich habe eine Geschichte für meinen Freund Arne Waag, die ist der Hammer. Ich finde, sie gehört persönlich zu den Top 10 meiner besten Geschichten in meinem Leben. Wirklich. Du hättest sie nicht besser in einem Film schreiben können. Ich erzähle sie euch gleich, wenn der Arne dabei ist. Jetzt geht's erstmal um das Buch in dieser Woche und das hat es richtig in sich. Das Buch der Woche heißt Wolfsgier und ist von Max Korn. Es ist ein Thriller, der zwar sehr naturnah ist, aber der trotzdem richtig viel Gefahren in sich birgt. Da ist ein junges Paar auf Urlaubsreise, es gibt einen Unfall auf verlassener Straße und zwischen dunklen Tannen lauert der Wolf, der aber nicht unbedingt immer ein Tier sein muss. Wandern, um den Kopf frei zu bekommen, eine raue, noch unberührte Landschaft auf sich wirken lassen, nicht groß vorausplanen, Abenteuer fühlen. All das schwebte Simon und Maggie vor, als sie zu zweit mit dem Wohnmobil Richtung Bayerischer Wald aufbrachen. Doch als die beiden auf einer einsamen Straße durch den Tann ein Tier anfahren, nimmt ihr Urlaub plötzlich eine unheilvolle Wendung. Simon und Maggie melden den Unfall in der nächsten Ortschaft, einem 100-Seelen-Kaff namens Heindel, Säge und von den Bewohnern des Dorfes werden sie misstrauisch beäugt. Eine Bedrohung liegt in der Luft, die schon bald greifbar wird. Denn als Simon in Begleitung von zwei örtlichen Polizisten an die Unfallstelle zurückkehrt, erwartet ihn eine böse Überraschung. Alles deutet darauf hin, dass er diesen Ort so schnell nicht wieder verlassen wird. Und dann verschwindet auch noch Maggie spurlos. Das ist Stoff, aus dem ein Thriller ist, sage ich euch. Das ist alles nicht neu, aber wer von uns erfindet hier schon das Rad komplett neu, das Thrillerrad? Das geht gar nicht. Und ich mag ja so Geschichten, die mich an andere wiederum erinnern, weil wenn du sowas schon mal ähnlich gelesen hast, dann bist du gespannt, wie es jetzt dieser Autor macht. Und der hier, Max Korn, macht es richtig gut. Natürlich habe ich auch noch die ersten Sätze für euch. Der Schlag war dumpf. Simon riss unwillkürlich das Steuer herum. Das Wohnmobil geriet ins Schlingern. So schnell konnte er gar nicht denken. Er trat auf die Bremse, viel zu stark. Während er wild am Lenkrad kurbelte, kreischte Maggie neben ihm in einer Tonlage, die er in den 5 Jahren, die er sie nun kannte, noch nie von ihr gehört hatte. Er selbst war damit beschäftigt, das träge reagierende Gefährt auf der immer schmaler werdenden Straße zu halten, während sein Verstand zu begreifen versuchte, dass er gerade etwas überfahren hatte. Etwas, das aus dem Nichts gekommen war. Ich mag dieses Buch sehr, sehr, sehr. Es ist gerade erschienen. Es riecht noch ganz neu quasi. Und ich kann es euch nur empfehlen. Wolfsgier von Max Korn hat alles, was ein richtig guter Thriller braucht. Ihr bekommt das Buch bei Heine und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, denn den werdet ihr haben. Es gibt ja so Menschen im Leben, vor allen Dingen auch so Promis, die einen so begleiten. Und ich kann mich erinnern, dass ich immer total fasziniert von Nastassja Kinski war. Ich kann euch nicht sagen, warum. Die ist ein paar Jahre älter als ich, also ein paar mehr sozusagen sogar schon. Aber ich fand die immer großartig, ich fand die wunderschön. Und ich fand, die hatte immer etwas so Geheimnisvolles, was so Stilles. Ja, so ein Lolita-Touch. Aber wenn ich das mit Abstand sehe, dann denke ich, boah, dieses Lolita-Ding, das war auch echt gewollt von allen Filmregisseuren dieser Welt, mit denen sie gearbeitet hat. Und es gibt einen Film, um den es gerade in Deutschland heiß diskutiert wird, ob das wirklich so geht und ob das nötig ist, ob Frau Kinski da durchdreht und überdreht oder ob sie eigentlich recht hat. Und ich finde das Thema sehr, sehr spannend und habe ihr deshalb die Post von Martina gewidmet. Liebe Nastassja Kinski, jetzt habe ich schon länger nichts mehr von dir gehört und dann diese Woche diese Schlagzeile. Nacktszenen im alten Tatort sollen verboten werden. Du bist jetzt 63 und du möchtest, dass man den legendären Tatort Reifezeugnis überarbeitet und die Nacktszenen mit dir rausschneidet. Zuletzt wurde die Folge übrigens Ende Januar mal wieder ausgestrahlt. Du sagst, dass du damals minderjährig warst, 15, und dass du deswegen deine Einwilligung zu dieser Szene nicht geben konntest. Wenig Geld war damals da, deine Eltern hatten sich gerade getrennt, dein Vater Klaus Kinski kümmerte sich kaum um dich und deine Mutter Ruth Tocki war mit allem ziemlich überfordert. Ganz ehrlich, ich finde mehr als richtig, was du da forderst. Du hast ein Recht darauf, auch jetzt nach Jahren noch zu sagen, Freunde, nehmt das raus, ich war jung, ich konnte das nicht überblicken, ich habe da zwar mein Einverständnis zugegeben, aber hey, ich war 15. Dieser Tatort ist einer meiner liebsten Tatorte überhaupt, weil du so unglaublich intensiv bist, weil die Story so gut ist, weil deine Kollegen Judy Winter und Christian Quadflieg so gekonnt spielen. Und er wäre noch genauso gut ohne diese völlige Nacktheit. Vielleicht wäre er sogar noch besser. Damals, 1977, war noch vieles anders. Manches war besser, manches war schlechter. Heute würde niemals so gedreht. Und ich finde, ja, diese intimen Szenen mit einem 15-jährigen Mädchen in der Hauptrolle müssen nicht sein. Damals nicht und heute auch nicht. Und jetzt kommt es darauf an, wie der NDR entscheidet. Die haben den Tatort damals gedreht. Ich finde dich, liebe Nastassja Kinski, mutig und authentisch. Und ich schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Also ganz ehrlich, es gibt ja so Geschichten im Leben, ne? Ich habe so meine persönliche Top 10 der Lieblingsgeschichten meines Lebens. Es gibt Geschichten, die sind so großartig, dass du hinterher dastehst und denkst, das hier ist jetzt nicht wirklich passiert, Freunde. Das habe ich nicht wirklich erlebt. Und eine dieser Geschichten, die habe ich heute für euch und für meinen Freund Arne Waag. Die gehört zu den Top 10 der besten Geschichten meines Lebens.
Oh Gott.
Direkt nach, ich bin verliebt in einen Typen, der nach Südafrika auswandert und was weiß ich noch für alles für Geschichten, aber diese ist so gut. Letztes Jahr waren Götz und ich, also Herr Straten und ich, waren wir in Köln und haben das Musical Moulin Rouge geguckt, nur am Rande, müsst ihr gucken, großartig, und haben in einem Hotel übernachtet, in dem auch immer die Let's Dance Crew absteigt. Wir hatten also morgens beim Frühstück schon die Jungs und Mädels, die dann abends tanzten um uns rum. Ja. Inklusive Anna Ermakova und was weiß ich wen alles. So.
Auch fürchterlich.
Stehen im Aufzug morgens und fahren runter, um im Wellnessbereich uns eine Massage zu können. Und ich stehe im Aufzug und denke so, boah, ich stehe nicht gerne im Bademantel im Aufzug, generell nicht. Und sag zu Götz, Mensch, jetzt hält der auch noch hier, wer weiß, wer jetzt einsteigt. Die Tür geht auf und Herr Lambi steigt in den Aufzug.
Ja.
Und ich schwöre,
kein Bademantel an.
Natürlich nicht. Und ich stehe da und mir sind die Gesichtszüge entgleist und ich gucke ihn so an und sag, also von allen Menschen auf der Welt, denen ich im Aufzug begegnen möchte, im Bademantel, sie gehören nicht dazu. Er war so cool und er so, wieso? Der Bademantel steht Ihnen ganz großartig. Götz hat derweil fast in die Tastatur des Aufzugs gebissen vor Lachen. Der konnte nicht mehr. Herr Lambi steigt also ganz souverän nach einer Etage wieder aus und wir beide gucken uns an und ich dachte echt, das hier ist nicht wirklich passiert. Aber es ist wirklich passiert. Ich war im Bademantel, darunter. So wie Gott mich schuf und Herr Lambi stieg in diesen Aufzug ein. Das möchtest du dir nicht vorstellen. Wirklich, es war ganz, ganz, ganz lustig und furchtbar zugleich. So.
Das hätte auch noch schlimmer kommen können. Ne?
Wieso?
Dass hätte Herr Lambi auch noch deine Massage macht.
Nein, das wäre niemals passiert.
Ja, das weiß man nicht.
Ich weiß das. Ja. Also deshalb liebe ich Let's Dance jetzt noch viel mehr, weil immer wenn ich Herrn Lambi sehe, denke ich, Aufzug. So. Geile Geschichte. Sag doch, dass sie gut ist. Komm.
Ja, die ist super. Siehst du? Ich mag sie.
mag sie auch.
Mir fällt gerade noch ein, warum ich doch einen Grund hätte, Let's Dance zu gucken. Ich mag ja diese Mozzi Mabuse.
Ja, die ist sehr nett. Die hätte ich auch leider lieber im Aufzug getroffen. Aber gut, ja, war mir nicht vergönnt.
Dein Mann wahrscheinlich auch.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe ja immer gesagt, ich spreche so lange über die Pochers, wie ich jede Woche eine Bild-Zeitung-Schlagzeile finde oder überhaupt eine Schlagzeile, wo was Neues drin steht oder wo es was Neues gibt. Diese Woche, ich habe nichts gefunden. Es kann jetzt natürlich sein, dass ich es übersehen habe, was ich nicht weiter wirklich schlimm finde. Aber ich habe nichts von Olli und Amira Pocher gefunden diese Woche. Es ist ein Fortschritt. Ich finde, es ist ein ganz großer Schritt hin zum Ende des Dramas. Auch wenn ich nicht selber so ganz dran glauben möchte, aber die Pochers finden diese Woche bei den Promis bei mir nicht statt. Es war ein Albtraum, nicht nur für jeden von uns, der schon mal eine Reise macht und sich das vorstellt. Da sitzt man am anderen Ende der Welt mit seinem Liebsten und plötzlich steht da ein vermummter Mann mit Pistole. Genau das ist Reisebloggerin und Schauspielerin Yvonne Pferrer passiert. Die ist bei Ica in Peru mit ihrem Freund Jeremy Gruber überfallen worden. Das Ganze ist ziemlich gut ausgegangen. Also den beiden ist nichts passiert. Die hatten auch nur $5 dabei und sonst nichts. Aber sie haben einen Riesenschrecken bekommen und sind sehr, sehr froh, dass ihnen weiter nichts passiert ist. Ich gestehe ja immer wieder gerne, dass ich ein Fan von irgendwelchen Trash-Sendungen bin und die Bachelors gehören eindeutig dazu. Früher war das ja immer nur einer, jetzt sind es zwei Bachelor und die Jungs lassen da nichts anbrennen, das kann ich euch mal sagen. Da wird geknutscht, was das Zeug hält. Aber was mich die ganze Zeit schon fasziniert hat, war dieser pure Luxus, in dem die beiden Männer da leben. Irgendwo in Südafrika muss eine Traumvilla stehen und jetzt ist rausgekommen, wo sie ganz genau ist. Sie liegt in Bischofskort. Das ist ein kleiner, wohlhabender Ort mit in der Nähe von Kapstadt. Und die Villa hat 7.447 Quadratmeter aus purem Luxus mit 9 Schlafzimmern und Bädern. Und das ist so beeindruckend, weil der Ausblick da Wahnsinn ist. Da guckt man direkt auf den Tafelberg mit einem Freiluftbad. Also das Coolste an der Nummer ist, diese Villa ist zu verkaufen. Wenn also einer von euch die läppische kleine Summe von etwa 6 Millionen Euro über hat, dann kann der in Südafrika ein echtes Traumanwesen erwerben. Ich war ziemlich überrascht, dass Detlef DeZoost bei Let's Dance dabei ist. Was ich überhaupt nicht wusste, ist, dass dieser wahnsinnig tänzerisch begabte Mann 2 künstliche Hüften und 7 Schrauben im Bein hat. Trotzdem tritt er bei der Tanzshow an. Er sagt, er hat sich jahrelang dagegen gewehrt. Er ist wohl schon oft angefragt worden, aber er hat immer gesagt, Mensch, da glaubt mir doch keiner, dass ich da eben unvorbelastet reingehe, weil ich eben Tanz- und Gesangscoach bin. Das muss mir ja quasi im Blut liegen. Aber diesmal habe ich mich überreden lassen, weil ich dieses Format und diese Sendung einfach megamäßig liebe. Ich bin gespannt, wie das ausgeht mit Detlef DeZoost und ich hoffe, dass der sich nicht übernimmt. 2 künstliche Hüften, 7 Schrauben im Bein. Kannst du mal sehen, Tanzen und Sport ist auch nicht immer das Beste. Die Geschichten von Ferdinand von Schirach sind die besten Kriminalgeschichten, die wir im Moment im deutschen Fernsehen haben. Diese Woche gibt es eine, die sich ein bisschen unterscheidet von all den anderen, also von dieser Serie Schuld zum Beispiel unterscheidet sie sich, aber sie ist nicht weniger spannend und sie stellt eine ganz interessante Frage, zu der es auch schon ganz oft vor deutschen Gerichten gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass Wahrheit immer 2 Seiten hat. Und dass man manchmal einfach nicht weiß, wer von beiden sagt hier denn die Wahrheit. Und genau darum geht's im Film dieser Woche. Eigentlich stehe ich nicht so auf Gerichtsfilme, weil ich das immer so ein bisschen langweilig finde. Aber dieser Film, den ich euch heute vorstellen möchte, der ist zwar nüchtern, aber der packt einen so derartig, dass ich noch lange, lange darüber nachgedacht habe. Er heißt Sie sagt, er sagt. Und da ist die Talkshow-Moderatorin Katharina Schlüter und der Geschäftsmann Christian Tiede. Die sind beide verheiratet, aber bei einem Talkshow-Termin funkt es und sie werden ein Liebespaar. Und zwar über Jahre, bis sie sich trennen, um nicht zwischen ihrer Liebe und ihrer Partnerschaft zerrieben zu werden. Anlässlich eines zufälligen Wiedersehens kommt es ein Jahr später erneut zum Sex. Einvernehmlich, sagt er. Sie sagt, Er habe sie vergewaltigt. Was ganz genau geschehen ist, das versucht das Gericht anhand von Beweisen, Zeugen und Gutachtern herauszufinden. Das Tolle an diesem Film ist, das Drehbuch hat der Jurist Ferdinand von Schirach geschrieben. Den kennt ihr vielleicht aus Schuld oder aus diesen Serien, die es da gibt, oder aus dem Fall Collini. Der macht das großartig und der ist ein Garant für sehr viel Spannung. Hier allerdings geht es wesentlich weniger um die Geschichte als um diese Gerichtsverhandlung und die Frage, wer hier Recht hat. Guckt es euch an, das ist wirklich ein packender Film, kommt am Montag um 19:45 im ZDF, sie sagt, er sagt und dann natürlich auch in der ZDF-Mediathek. Ich freue mich über meinen Gast heute. Das ist der Psychologe Lukas Klaschinski. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, lieber Lukas.
Hallo, schön, dass ich da sein kann. Hallo.
Du hast gerade bei Knauer ein Buch veröffentlicht, in dem du ganz viel auch über dich erzählst. Fühl dich ganz, heißt das. Und es geht um unsere Gefühle, die immer wertvoll und wichtig sind. Und ganz zu Anfang erzählst du eine Geschichte, die dich fast das Leben gekostet hat. Was ist das für eine und warum ist die so wichtig fürs Buch?
Ja, also ich war in Südafrika Kitesurfen, beziehungsweise ich wollte Kitesurfen gehen. Da ist ja so ein riesen Drachen am Himmel, mit dem man verbunden ist, so wie Drachen steigen extrem, nur dass man mit einem Brett unter den Füßen auf dem Wasser unterwegs ist. Und ich hatte dort einen wahnsinnig krassen Unfall. Und zwar habe ich den Kite durchstarten lassen über den Kite-Lehrer und der hat mich einfach in die Luft katapultiert. Und auf einmal war ich 10 Meter über dem Boden, leider nicht über dem Wasser, da wäre es nicht so schlimm gewesen. Und als ich da oben war und keine Kontrolle über den Drachen hatte, wusste ich, ich sterbe. Also ich habe runtergeguckt und wusste, das ist zu hoch, du wirst das nicht überleben. Und dann ging es auch runter, ich bin mit dem Kopf und der Schulter zuerst aufgeknallt, da war alles schwarz. Und ich habe diesen Unfall überlebt. Ich im Krankenwagen dann kamen mir die Tränen und ich war einfach nur dankbar dafür, dass ich es überlebt habe. Wie konnte sich keiner erklären im Krankenhaus, als das MRT gemacht wurde? Auch meine Physiotherapeutin hat gemeint, das ist eigentlich unerklärlich. Und ich habe mich gefragt, was hätte ich denn gereut in meinem Leben, wenn ich an diesem Tag gestorben wäre am Strand von Südafrika? Und ich habe definitiv auf Abstand zu meinen Gefühlen gelebt. Das heißt, die Welt wie durch eine Milchglasscheibe wahrgenommen. Und dadurch habe ich viele Beziehungen, die viel intensiver hätten sein können, nicht gelebt. Und das hätte ich bereut.
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte. Mich hat die total berührt, als ich das gelesen habe. Vor allen Dingen eben das, was du sagst, dass du bereut hättest, nicht mehr im Gefühl gewesen zu sein in deinem Leben. Das geht ja vielen von uns so. Wir bleiben oft ein bisschen so auf Sicherheitsabstand. Warum haben wir oft Angst vor Gefühlen?
Ja, es hat viele Gründe, aber ein Grund ist, dass wir es nicht anders gelernt haben, ne? Dass unsere Eltern meistens schon mit einem Sicherheitsabstand gelebt haben, dass wir das so erfahren haben, so sozialisiert bekommen haben und gelernt haben, hey, bestimmte Gefühle sind super gefährlich, meide die lieber und wenn wir sie meiden, lernen wir keinen Umgang mit ihnen, keinen natürlichen Austausch mit diesen Gefühlen. Es ist so, als ob wir immer es meiden, in die Berge zu gehen. Wir können nie zu guten Bergsteigern werden und das ist hier ein Grund und der andere Grund ist, dass unangenehme Gefühle, ich sage nicht negativ, sondern unangenehme Gefühle eben das sind, verdammt unangenehm, da hat keiner Lust drauf und trotzdem sind sie eben wichtig, weil sie uns wichtige Botschaften über die Welt, in der wir leben, vermitteln.
Glaubst du, dass uns Gefühle, ich sag mal, tiefer machen?
Letzten Endes können wir uns ja angucken, was verbindet uns mit dem Leben? Was verbindet uns mit uns selbst? Alles, was wir riechen, hören, schmecken, sehen, ertasten, wird in uns, selbst unsere Gedanken, in Gefühle übersetzt. Dann die Beziehung zu anderen Menschen. Was steht zwischen uns und einem anderen Menschen? Immer ein Gefühl, was uns verbindet. Wenn wir mit jemandem anderes in der Trauer zum Beispiel sind, kann das wahnsinnig verbindend sein. Und der Bezug zu der Welt im Außen, zu den Gegenständen, ne? Warum verkaufen sich manche Autos so gut? Nicht, weil sie 320 PS haben, sondern weil wir einen emotionalen Bezug zu diesen Gegenständen haben. Das heißt, Gefühle sind letzten Endes das, was Verbindung aufbaut. Und darum sind sie so wichtig.
Lukas, kann man lernen, mehr Gefühl in sein Leben zu lassen?
Unbedingt können wir das. Also wir vermeiden ja in der Regel die unangenehmen Gefühle und suchen die angenehmen Gefühle wie Glück und Liebe. Das ist ein ganz natürlicher Mechanismus, den haben wir alle. Aber wir können definitiv es lernen, mehr das komplette Spektrum an Gefühlen in unser Leben zu lassen und gewinnen dadurch ganz, ganz viel. Und wie fängt das an? über die körperlichen Empfindungen. Weil jedes Gefühl zeigt sich erst einmal auf körperlicher Ebene. Wir kennen das alle bei der Angst, ne? Das ist meistens so eine Enge im Hals, ein Druck auf den Schultern. Und das mal wahrzunehmen, dann wissen wir in manchen Situationen, wir haben Angst. Das heißt noch lange nicht, dass wir das tun müssen, was unser Gefühl uns sagt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Ich nenne es Gefühlsbereitschaft. Das heißt nicht, dass wir alles tun müssen, was uns unsere Gefühle sagen.
Es gibt ja so Gefühle, die unglaublich anstrengend sind und sehr kräftezehrend. Mhm. Wir haben das eben schon kurz angeschnitten. Die Trauer ist so ein Beispiel. Ich finde ja, dass Trauer trotzdem eines der allerwichtigsten Gefühle ist, die wir im Leben haben können. Gehst du da mit oder sagst du, sie ist schon hart?
Die Trauer ist ganz, ganz hart, aber sie sagt uns zwei Sachen, finde ich. Wenn wir sie nicht hätten, wie wichtig wären uns eigentlich andere Menschen? Weil wir hätten gar nichts, wenn wir sie verlieren, was wir dann empfinden. Das wäre dann einfach so, ah ja, okay, schön, der Nächste, bitte, danke. Das heißt, die Trauer zeigt uns eigentlich an, dass wir nicht im Kontakt sind mit einem Menschen und vielleicht auch nie wieder sein werden, der uns sehr, sehr wichtig ist, der uns am Herzen liegt. Das zeigt die Trauer einmal und die Trauer schafft eine Wichtigkeit für den Moment, für die Beziehung, die wir jetzt hier noch haben und leben dürfen auf dieser Erde. Mhm. Und diese Parallele schafft die Trauer und deswegen finde ich sie so wichtig. Und die Traurigkeit verschafft auch uns zu tieferen Erlebnissen mit anderen Menschen, ne? Wenn ich traurig bin und mein Partner sagt, hey, ich fühle das gerade, was du fühlst und kann damit sein, dann kann das ein sehr, sehr verbindender Moment sein, auch wenn wir zusammen einen Menschen verlieren, der uns wichtig sind und in diesem Moment näher zusammenrücken, dann hilft uns die Traurigkeit, uns zu verbinden, da wo wir einen Bindungsverlust haben.
Oft passiert das ja, dass andere Menschen mit unseren Gefühlen eben nicht umgehen können. Also es passiert so, wie du es gerade beschrieben hast, aber es gibt auch so Momente, wo du merkst, dass ein Gefühl dich von anderen abspaltet. Wie geht man damit am besten um?
Ja, dann liegt das genauso, wie du gesagt hast, häufig daran, dass der andere dieses Gefühl in sich nicht haben kann. Ich würde immer mal gucken, ne? Ich lade jetzt auch nicht dazu ein, überall seine Gefühle auszuleben, aber Gefühle in jedem Fall wahrzunehmen. In manchen Kontexten passt das nicht, ne? In manchen Kontexten passt es nicht, in Tränen auszubrechen, wenn uns eine Präsentation nicht gelingt, ne? Das muss man von dem Kontext abhängig machen. Aber ich finde, in Beziehungen ist es ganz, ganz wichtig, dass man die komplette Palette an Gefühlen zusammen lebt und auch miteinander erkunden kann. Und wenn der Partner, die Partnerin das nicht kann, ich glaube, das erste Wichtige ist, das ganz behutsam vorleben, weil wir lernen ganz viel am Modell und anzuerkennen, dass der andere vielleicht emotional noch nicht so weit auf seiner Reise ist. Ne? Auch in der Eltern-Kind-Beziehung, wenn wir Eltern haben, die jetzt vielleicht 70, vielleicht schon 80 Jahre sind und wir denken, oh, das müssten die ja wissen, weil die sind schon viel älter als wir. Anzuerkennen, dass manche Menschen einfach emotional noch nicht so weit sind auf ihrer Reise, noch nicht so ausgereift sind und viele Dinge auch noch lernen dürfen, selbst wenn sie schon ein hohes Alter haben.
Lass uns mal über Wut sprechen. Die ist übrigens eine echt gute Freundin von mir und manchmal ist die schwer zu kontrollieren. Kaum einer mag ja Wut und trotzdem spielt die so eine wichtige Rolle, oder?
Erstmal, Martina, ist sie bei dir vielleicht anders sozialisiert als bei anderen Menschen, weil in der Regel, wenn ich psychologische Gespräche mit Menschen führe, stelle ich fest, dass die Wut tolerierter bei Männern ist als bei Frauen. Und das liegt meistens an unserer Sozialisierung. Bei Frauen heißt es, wenn sie kleine Mädchen sind, hey, sei nicht so wütend, du musst lieb, nett und artig sein. Und das wird akzeptiert. Und darum kann es sein, dass mehr Frauen ihre Wut in den Keller sperren und dann im Moment, wo sie eigentlich wütend werden sollten, traurig werden. Mhm. Und anders bei Männern, da heißt es, hey, du bist durchsetzungsstark, das ist toll. Wenn du die Fußballemotionen zeigst, nämlich Wut und Freude, das ist bei Männern sehr, sehr anerkannt und auch leicht zu empfinden. Die Wut, warum ist sie wichtig? Die Wut zeigt uns, dass eine Grenze von uns überschritten wurde und sie sagt, halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Die Wut gibt uns genau diesen Impuls. Die Wut war mal dafür da, dass wir unser Lager verteidigen konnten, dass wir gut auf der Jagd agieren konnten. Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, wenn die Wut da ist, ist eine Sache abwesend, nämlich die Angst. Das heißt, wir können mit der Wut über uns hinauswachsen. Und darum gab es viele Bürgerrechtsbewegungen auch mit der Wut. Die Wut ist ganz, ganz wichtig. Die Wut kann uns aber auch auf der anderen Seite richtig krass einnehmen. Dann sind wir nicht mehr Herr der Lage. Und häufig kann es dann sein, dass die Wut eigentlich eine Erinnerung ist aus einer Situation, die wir schon kennen und die wir nicht mehr erleben wollen. Das heißt, dass die Wut nicht immer spezifisch was mit dem Moment zu tun hat.
Das ist ganz, ganz wichtig, was du da sagst, dass man da einfach auch manche Sachen von früher erkennt oder eine bestimmte Situation hat. Und in dieser Situation fühlt man sich dann plötzlich wieder macht- und hilflos. Und diese Wut kommt für andere unvermittelt, aber für dich selber ist es eigentlich eine logische Reaktion, wenn man es so sieht, oder?
Ja, wenn man es durchreflektiert hat. Ne?
Genau.
Für manche ist es auch einfach so, dass sie sagen, ja, ist ja ganz natürlich, dass ich jetzt wütend werde, wenn mich irgendwie die Polizei anhält und ganz normal nach meinem Ausweis fragt oder jemand mir im Weg steht. Das ist ganz natürlich, dass man da wütend wird. Aber es ist eben nicht so natürlich. Und was helfen dann ist, wenn man aus dieser Wutsituation raus ist, dann mal zu reflektieren, war mein Gefühl angemessen der Situation gegenüber? Oder habe ich eigentlich ganz schön krass überreagiert? Und passiert mir das öfter? Und dann ist es ein Hinweis darauf, dass ich eigentlich mit dem Gefühl der Wut was anderes verbinde noch, was dann in der Situation nur ausgelöst wird.
Lass uns mal über die Liebe reden, Lukas. Das ist wohl das meistbesprochenste Gefühl der Welt. Und so viele haben Angst vor Liebe oder Zuneigung oder davor, sich zu öffnen. Was sagt sie uns denn, die Liebe?
Also erstmal würde ich ein Fragezeichen daran machen, ob die Leute Angst vor der Liebe haben oder Angst vor dem, was die Liebe mit sich bringt, nämlich Verletzlichkeit. Wenn ich mich aufmache, kann das bedeuten, dass jemand mich auch liegen lässt und ich dann dastehe, wieder alleine. Und wenn ich dann im Kontrast dazu das Gefühl von Geborgenheit hatte, dann kann das sehr doll wehtun, wenn ich dann einmal auf einmal wieder auf mich allein gestellt bin, wenn ich mich so gezeigt habe, wie ich bin. Und was ist Liebe? Liebe ist eigentlich, ich kann so sein, wie ich tief im Kern bin und werde angenommen. Ich bin mit dem anderen im Gefühl, das bedeutet auch Liebe, Mitgefühl mit jemand anderen haben. Das heißt, es heißt nicht immer nur, dass wir happy und glücklich miteinander sind, sondern uns in eben allen Bereichen annehmen können und verstehen können und da zusammen durchgehen können. Das bedeutet auch die Liebe. Und die Liebe sagt uns, dass uns ein anderer Mensch wichtig ist, dass wir aufeinander achten, dass wir auch für den anderen etwas tun. Also wer Eltern ist und Kinder hat, der weiß, was Liebe auch bedeuten kann, ne? Dass wir unser eigenes Leben dafür einsetzen, dass es dem anderen Menschen gut geht. Und wir können Liebe überall auf der Welt beobachten. Und es ist ein wahnsinnig tolles, tragendes Gefühl, was unsere Welt auch zu einem besseren Ort macht.
So ist das. Ein ganz großes Kapitel in deinem Buch nimmt das Glück ein. Und du sagst, dass Glück, Zufriedenheit und Freude eine Art Belohnungssystem der Evolution sind. Warum?
Ja, warum sind die Gefühle da? Es gibt ja nichts in uns, was nicht irgendeinen auch einen Nutzen hat. Selbst eine Depression hat einen Nutzen, einen psychologischen. Und so auch Glück und Zufriedenheit. Sie sagen uns, hey, mach das nochmal, das war gut. Das kriegst einen kleinen Leckerli hier als Gefühl. Und dann wiederholst du die Handlung. Ne? Darum macht Sex zum Beispiel auch vielen Menschen so viel Spaß. Damit wir uns fortpflanzen, kriegen wir eben Endorphinausschüttung und machen das dann in der Regel nochmal. Also es bleibt ja bei den meisten nicht bei einmal im Leben. Genau, dafür ist Glück und Zufriedenheit da. Bei Glück ist das Problem, dass wir es anders behandeln häufig in unserer Einstellung als alle anderen Gefühle. Bei Glück gehen wir davon aus, dass es ein Zustand ist, den wir für immer erreichen könnten. Wenn wir erst diese neue Eigentumswohnung haben, wenn wir endlich in unserem Traumurlaub sind, wenn wir unser Studium geschafft haben, wenn wir diesen neuen Job haben, dann sind wir für immer glücklich. Aber das Glück ist ein Gefühl wie jedes andere auch. Das kommt zu uns und geht dann auch wieder. Und häufig dann, wenn wir gar nicht damit rechnen, wenn etwas anders ist, besser ist als erwartet, dann kommt das Glück. Und wir können das Glück auch gar nicht so leicht erzeugen. Wenn es uns gelingen würde, dann würden das ganz, ganz viele Menschen machen. Viele Menschen wollen uns glauben lassen, dass es gelingt, dass es die eine Formel fürs Glück gibt. Es gibt eine Formel für ein intensives und zufriedenes Leben, aber nicht für ein rein glückliches Leben. Und man muss sich auch fragen, geht es im Leben nur ums Glück oder findet auch viel großer persönlicher Wandel statt, wenn wir gar nicht so glücklich sind? Eine Sache noch zum Glück, die ich wichtig finde, ist, in unserer Gesellschaft ist es ja schon fast so, wenn wir nicht glücklich sind, ist irgendwas falsch mit uns. Aber ist es nicht normal, alle Gefühle einfach zu empfinden? Wenn wir wütend sind in einer Situation, dann sind wir eben wütend. Wenn wir jemanden verloren haben, sind wir traurig. Wenn wir gerade in voller Liebe sind, weil wir mit einem Menschen Zeit verbringen, der uns sehr wichtig ist, empfinden wir Liebe. Und dann empfinden wir Scham in anderen Momenten, wo wir uns zum Beispiel versprechen in so einem Radiointerview, weil wir denken, das können wir eigentlich besser. Und darum sind doch alle Gefühle so wahnsinnig wichtig. Warum sollte es nicht so sein, dass sich auch das Glück abwechselt mit allen Gefühlen. Und so ist es ja auch, wenn wir auf unsere vergangenen 30, 40, 50, 60 Jahre auf diesem Planeten zurückgucken.
Absolut richtig. Was mir noch wichtig ist beim Glück ist, Leute, guckt nicht immer auf Social Media, wie glücklich die anderen sind. Das macht nämlich manchmal eher traurig, finde ich, und nimmt uns ein bisschen vom Glück. Lieber Lukas, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wundervolle Gespräch. Dein Buch Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen, ist bei Knauer Balance erschienen und ich kann es nur empfehlen. Danke, dass du bei mir warst.
Danke für die tollen Fragen, hat Spaß gemacht.
Das war schon wieder für mich. Natürlich habe ich den Spruch der Woche noch für euch. Der ist diese Woche ein bisschen anders als sonst. Der ist nämlich diese Woche so ein bisschen lustig. Mir ist der so oft bei den verschiedenen Social-Media-Kanälen begegnet in den letzten Tagen. Und ich musste jedes Mal grinsen und habe mir dann irgendwann gedacht, ja, ich muss ja auch nicht immer ernste Sprüche so als Rausschmeißer für euch haben, sondern es kann ja auch mal ein bisschen was zum Schmunzeln dabei sein. Und hier kommt er jetzt. Alles fing ja damit an, dass Gott seinen Sohn ausgesandt hat, um die Menschen zu retten. Ja, hätte der doch mal seine Tochter geschickt. Ja, ein bisschen was Wahres ist dran. Manchmal sind wir Frauen ja ein bisschen diplomatischer als Männer, wenn ich das so sagen darf. Kann man das überhaupt so über, so generell kann man das ja so nicht sagen. Aber es wäre schon interessant gewesen, wenn wir Gottes Tochter kennengelernt hätten. Naja, wie dem auch sei, ich weiß, dass ihr den Spruch richtig versteht und ich freue mich darüber, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei dem Podcast in der Martina Straten Show. Ihr könnt dem übrigens folgen, dann werdet ihr immer erinnert, wenn es eine neue Folge gibt, dann verpasst ihr nichts. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Und bis es dann soweit ist, also bis wir uns hier wieder hören, passt ihr bitte richtig gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.